Moin Leute, ich habe heute etwas getan, was ich noch nie getan habe, und zwar eine offizielle Programmbeschwerde beim ZDF-Fernsehrat eingereicht. Warum? Ja, weil ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt, und zwar auf das hier.
Ich meine,
also diese ganze Energiewende dreht sich jetzt seit 20 ja. Jahren im Kreis.
Stattdessen haben wir die höchsten Strompreise mit auf der Welt.
Ja, und was da gesagt wird, das ist nicht nur falsch, es bleibt einfach stehen, und zwar vor einem Millionenpublikum. Keine Korrektur. Also haben wir uns das gegeben und ziemlich schnell war klar, das kann so wirklich nicht stehen bleiben. Das ist einfach echt nicht okay. Und offenbar sehen das ziemlich viele von euch ganz genauso, denn die 6200 Likes unter meinem Post, das macht mir Hoffnung. Und die ganze Story ist noch lange nicht vorbei. Wir bleiben dran auf jeden Fall. Also Abo nicht vergessen, aber jetzt fangen wir erstmal an, was ist da eigentlich ganz konkret passiert und was haben wir gemacht? Kurzer Werbeblock, bevor wir wieder ans Thema gehen. Der Sponsor heute ist Surfshark und die bieten ein VPN an. Und ein VPN ist im Prinzip wie ein sauber verlegtes Leerrohr durchs Internet, kein Witz. Ohne VPN läuft praktisch alles offen über den Anbieter, eure IP ist sichtbar, der Standort ist sichtbar. Ist ein bisschen wie Fusch am Bau, nur digital. Und mit Surfshark geht der Datenverkehr erst verschlüsselt zu deinem VPN-Server und euer Anbieter sieht dann im Wesentlichen nur noch, da geht verschlüsselter Verkehr zu Surfshark und mehr passiert da nicht. Also gerade in Hotels, Flughäfen oder Café-WLANs ist das extrem sinnvoll, wenn man nicht möchte, dass irgendwelche Datenkobolde im selben Netz mitlesen oder mitschneiden sogar. Super praktisch ist auch der Standortwechsel. Im Urlaub zum Beispiel könnt ihr deutsches Netflix schauen, einfach den Server auf Deutschland stellen. Mal in die US-Mediathek gucken, auch kein Problem. Und ja, ich habe auch die Geschwindigkeit getestet. Ihr seht's hier ohne VPN, das ist das Ergebnis. Mit deutschem Server ist fast kein Unterschied zu sehen in der Geschwindigkeit. Und selbst über die USA, was ja wirklich ein Riesenumweg ist, lief das mega stabil und ist immer noch deutlich, also wirklich mehr als genug für Streaming. Über meinen Link hier.gg Surfshark Akku bekommt ihr 4 Monate gratis und ihr könnt 30 Tage jederzeit zurückgeben. Also probiert's gerne aus und jetzt zum eigentlichen Nerdkram.
Aber wir erzeugen gerade 8% des deutschen Energiebedarfs mit Wind und Sonne. 8%.
Ja, 8% des Gesamtenergiebedarfs.
Ja. Ich rede nicht von
aber
Strom.
Des Strombedarfs, da ist es 60%.
Ich weiß, aber ich rede von Energiebedarf. Ja. Wir müssen uns doch nichts vormachen, wir müssen über alles reden.
Jo, also der Peter und der Markus, die sind sich da echt sicher. 8% mit Wind und Sonne. Aber ganz wichtig, ja, unbedingt merken, wir reden hier nicht über Strom. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das hat er bestimmt 5-mal gesagt.
Also, 3 mal 3 ist 8 und 12 ist 17.
Also mit der Mathematik hapert's wohl auch ein wenig.
5 mal 5 ist 37 und irgendwie weiß ich auch nicht. 3 mal 7 ist 9. 3 mal 3 ist 14. 7 mal 8 ist 27, weißt du?
So, yo, offensichtlich sitzt da die gebündelte Fachkompetenz am Tisch. Und die machen hier 3 mega fette Fehler. Ja, in nur 2-3 Sätzen. Sondern ich erkläre euch jetzt was. Fehler 1. Fangen wir mal mit dem harmlosesten an, ja, zum Warmmachen quasi. Es wird echt hart, ich garantiere es euch. Was ist eigentlich Energiebedarf? Also was bedeutet das? Klingt ja erstmal einfach. Das ist quasi alles, was wir als Gesellschaft verbrauchen, als Deutschland. Autos fahren, Häuser heizen, Industrie betreiben und so weiter. So, und jetzt das große Problem. Davon gibt es 2 Versionen. Und zwar Primärenergie und Endenergie. Es gibt auch noch ein paar andere Formen, aber bleiben wir mal bei den 2 großen. Beim Benzinauto zum Beispiel ist es total simpel. Primärenergie ist das Rohöl im Boden, woraus dann das Benzin gemacht wird und dann das, was dann am Ende in den Tank reingeht. Die Endenergie ist dann das Benzin im Tank wirklich. Also hier guckt man quasi, wo wird die Energie eingesetzt, an welcher Stelle, darum geht's. Ja, noch ein Beispiel, beim E-Auto genau das gleiche. Primärenergie ist die ursprünglich eingesetzte Energie zur Stromerzeugung, also zum Beispiel Sonnenenergie, Wind, Wasser, Kohle, Gas oder Uran. Endenergie ist der Strom, der am Ende im Akku ankommt. Und die beiden haben einfach gar nicht definiert, was sie meinen. Ja, einfach Energie halt. Ja, so Strom kommt aus der Steckdose. Aber okay, gehen wir mal davon aus, dass sie die beiden von Primärenergiebedarf reden, denn in der Regel ist davon die Rede. Also nehmen wir das mal an.
Aber wir erzeugen gerade 8% des deutschen Energiebedarfs mit Wind und Sonne. 8%.
Also 8%, das sagt er ganz eindringlich. Und er redet nicht von Strom. Also wirklich Strom auf keinen Fall. Strom ist scheiße, wollen wir nicht, ja? Nein, er will natürlich darauf hinaus, er redet von der kompletten Energie und das ist wichtig, das meint er. Jetzt ist das Ding aber, diese 8%, die er da sagt und wie er es sagt, das ist hochgradig irreführend. Warum? Der Anteil an Erneuerbaren, am Primärenergiebedarf, der liegt bei circa 20% aktuell. Und damit sind diese 8% total irreführend. Passt auf, ich erkläre es euch. Zieht euch die Grafik hier rein. Denn Lanz zählt nur 2 Teile der Erneuerbaren und tut dann so, als hätte er gerade das ganze System der Erneuerbaren erklärt und lasst damit mal einfach mehr als die Hälfte weg. Also zum Beispiel Biomasse, die macht ja einen riesigen Teil aus und die ist ja besonders wichtig, weil diese aktuell maximal dumm eingesetzt wird, also nicht flexibel, sondern einfach immer stumpf eingespeist wird. Und die benötigte Menge der viel diskutierten Gaskraftwerke von Frau Reiche könnte mit Biogas ziemlich gut reduziert werden. Aber das lässt er hier einfach alles mal weg. Ja, aber nicht nur das. Die geballte Ahnungslosigkeit findet hier wirklich keine Grenzen, denn der große Hammer kommt noch. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie. Fehler 2. Diese 8% oder richtiger, ich würde eher von 20 sprechen, Anteil erneuerbare Energien werden hier als Beleg benutzt, dass die Energiewende nicht vorankommt. Aber dahinter steckt eine komplett falsche Annahme. Hört jetzt mal genau zu, das muss man verstehen. Lanz schaut ja hier auf die Primärenergie und tut also so, als würde der kleine Anteil von 20% erneuerbaren Energien automatisch heißen, die Energiewende bringt nicht viel. Aber warum ist das so unfassbar falsch? Ich mache euch mal ein ganz einfaches Beispiel, dann checkt's echt jeder. Stell dir mal 10 Häuser vor, ja? Alle werden mit Gas beheizt und jedes braucht dafür 1000 Kilowattstunden Primärenergie im Jahr. Ja, die Zahlen sind jetzt völlig aus der Luft gegriffen, darum geht's nicht. Ich habe die bewusst einfach gewählt, damit man es schön nachrechnen kann, ja? Also, wir haben insgesamt jetzt in unserem fiktiven System 10.000 Kilowattstunden Primärenergie, also 10 mal 1.000, ja? Und jetzt stellen wir die Hälfte der Häuser einfach mal um auf gute Dämmung, Wärmepumpe, modernes System. Und damit braucht jetzt jedes der dieser umgestellten Häuser nicht mehr 1.000 Kilowattstunden, sondern nehmen wir jetzt mal an, also ist frei erfunden, 100 Kilowattstunden Primärenergie. So, und das heißt jetzt, 5 Häuser sind noch im alten System und 5 Häuser sind im neuen System, also sind quasi besser gedämmt und so weiter. So, und wenn wir jetzt überlegen würden, wie viel ist jetzt unsere Mini-Wärmewende vorangeschritten hier? Die Hälfte, weil die Hälfte der Häuser wurde ja umgestellt. Ja, also 50% wäre jetzt das, was wir sagen würden. Das wäre jetzt hier unsere Mini-Wärmewende, die wäre so vorangeschritten. Wäre zumindest mein, so würde ich das sehen. Aber Markus Lanz hat da eine ganz andere Logik, ja, und ich empfehle jetzt hier an der Stelle, sich einmal ganz fest mit dem Hammer gegen den Kopf zu hauen, dann versteht man das wirklich ein bisschen besser. 5 Liter Bier können da auch helfen, aber Achtung, auf keinen Fall den Fehler jetzt hier machen und den Verstand einschalten oder versuchen, das irgendwie zu verstehen. Aber ich versuche es euch trotzdem mal irgendwie zu vermitteln, was dahinter steckt. So, die umgestellten Häuser, die brauchen ja zusammen nur 5 mal 100 Kilowattstunden, das haben wir angenommen, also 500 Kilowattstunden Primärenergie. Und die alten Häuser brauchen weiter 5 mal 1000, ja? Also 5000 Kilowattstunden Primärenergie. Zusammen also, alle 10, 5500 Kilowattstunden Primärenergie. So, und jetzt kommt's. Der Lanz sagt jetzt sinngemäß, aha, die neuen Häuser machen ja nur 500 von 5500 Kilowattstunden aus, also knapp 9%. Also ist die Wärmewende von diesem kleinen Häusersystem bei 9%. Und daran merkt man, wie absurd diese Logik ist, ja, weil real wurde die Hälfte der Häuser bereits umgestellt. Aber weil das neue System viel effizienter ist, taucht es in der Primärenergiestatistik viel kleiner auf. Nach dieser Logik wäre also ein ineffizientes System immer beeindruckender, einfach nur, weil es mehr Energie frisst und ineffizienter ist. So, und jetzt wollt ihr bestimmt von mir wissen, wie weit sind wir denn jetzt real?
Wo kriegt man da so Mäcke so, ey? Der ist ja so dämlich fest und jetzt so ab hinter den Kopf gehauen, oder was? Ich hatte doch früher immer schon gesagt, nicht allzu festhauen. So dämlich wie der ist, hätte ich den schon längst aus dem Fenster rausgeschmissen, Junge.
So, das wollt ihr natürlich zu Recht wissen. Jetzt muss ich euch leider enttäuschen, das ist verdammt schwierig und damit kommen wir nämlich auch zu Fehler 3. Und das erkläre ich euch am besten mit Lanz' Aussage. Also passt mal auf, der schmeißt ja den Anteil Erneuerbare am Primärenergiebedarf in den Raum und tut dann so, als könnte er aus dieser einzigen Zahl direkt ablesen, wie wenig weit die Energiewende schon ist. Also als stünden wir an einer Startlinie und müssten eine exakte Strecke laufen quasi, also ein Marathon zum Beispiel. Und er ruft, Leute, wir sind erst bei Kilometer 8, das ist gar nicht weit. Um zu sagen, wie weit ich bin, muss ich doch eigentlich wissen, wie lang die Strecke ist, oder? Also 10 oder 40 Kilometer oder 100 oder muss ich 1000 Kilometer laufen? Das weiß er aber gar nicht. Das weiß niemand. Bei der Energiewende kennen wir das Ende der Strecke einfach gar nicht exakt. Wir wissen nicht, wie hoch unser Primärenergiebedarf in 10, 20, 30 Jahren tatsächlich sein wird. Kommen mehr KI-Rechenzentren? Wie viel Wasserstoff brauchen wir? Das kostet ja auch Energie. Ne? Was spart die Effizienz halt wieder ein? Und so weiter und so weiter. Das weiß kein Mensch. Was passiert alles in der Zeit? Politisch, außenpolitisch? Keine Ahnung. So, und all das verändert ja quasi laufend, wie lang die Strecke überhaupt ist quasi. Also vom Primärenergiebedarf auf den Energiewendefortschritt in Prozent zu schließen, ist völlig sinnfrei. Das ist also so, als würdest du in ein Auto steigen, ohne Ziel losfahren und dann nach 20 Minuten sagen, ich bin schon zu 8% angekommen, weil ich 5 Liter Benzin verfahren habe. Ja, klingt schwachsinnig, genau so ist es auch. Ja, wenn ihr wollt, dass wir noch mehr solchen Stuss kompensieren, also auseinandernehmen, abonnieren nicht vergessen. So, aber ich habe noch mehr, denn das dynamische Quintett hat noch einen richtigen Hirnsprenger auf Lager, leider keinen von der Sorte intelligent. Die ganze Energiewende dreht sich im Kreis. Fangen wir mal an.
Also diese ganze Energiewende dreht sich jetzt seit 20 Jahren oder zumindest seit 15 Jahren im Kreis und man kommt nicht so richtig voran.
Also stellen wir mal die harte Frage, geht's wirklich nicht vorwärts bei der Energie-, Verkehrs- und Wärmewende? Denn diesen Unterschied machen die hier gar nicht. Aber schauen wir mal genau hin. Als erstes schauen wir uns mal die Stromerzeugung an, denn hier ist es am deutlichsten. Ja? Ihr seht, wie der fossile Anteil immer stärker zurückgeht, während der Anteil Erneuerbaren immer stärker zunimmt. Und gleichzeitig geht auch Atomkraft runter, auch das können wir hier gut sehen. Also das heißt, die Erneuerbaren haben jetzt zumindest über die Jahressumme relativ viel ersetzt. Ja, an einzelnen Tagen kann das aber anders aussehen. So, und 2019 ist tatsächlich was Besonderes passiert. Da kam plötzlich die Wende. Wir hatten zum ersten Mal mehr Erneuerbare als Fossile in unserer Stromerzeugung. Und seitdem dominieren die Erneuerbaren und die Tendenz seht ihr ja. So, aber das war nur der Stromsektor und Strom ist ja scheiße, haben wir ja gerade gehört. Oder wollen wir uns gar nicht angucken? Wie sieht's denn dann bei den anderen aus? Da sieht's ja schon schlechter aus, muss man ja fairerweise sagen. Aber gucken wir mal genau hin. So, hier seht ihr jetzt die drei Sektoren, also Verkehr, Wärme und Energie und deren Fortschritt. Und ihr seht, im Stromsektor, der hat sich mehr als verdreifacht, da läuft super, das wissen wir ja. Aber was mit dem Rest? Im Bereich Wärme und Verkehr passierte jahrelang wenig bis gar nichts. Und da gibt's jetzt Leute, die sagen...
Also diese ganze Energiewende dreht sich jetzt seit 20 Jahren oder zumindest seit 15 Jahren im Kreis.
So, und jetzt in dieser Aussage stecken leider wieder zwei fatale Verständnisfehler. Also es ist echt, bin's langsam leid. Fangen wir mit Fehler 1 an. Eine typische Heizung oder ein Verbrennerauto, die laufen so 10 bis 30 Jahre, je nachdem, was man da so hat. Also Autos jetzt eher 10, die Heizung aber schon mal gerne 30 Jahre. Das heißt aber auch, bis man in dieser Grafik, die ja den Gesamtbestand zeigt, bis man da was sieht, dauert das einfach ziemlich lange, weil halt einfach die Dinger 10 bis 30 Jahre laufen. Das heißt, genau das ist da drin. Also das heißt, dass diese Linie super träge einfach ist. Das heißt, es ist normal, dass die lange nachzieht. Also nur zum Beispiel, ja, wir haben ja auch noch unseren alten Mini-Benziner und wir wollen ihn so lange fahren, bis sich die letzte Schraube aus dem rausdreht. Ja, das heißt, genau sowas steckt in dieser Grafik einfach drin. So, und deshalb schauen wir mal auf eine andere Grafik, und zwar auf die Neuzulassungen. So, schaut euch diese pinke Linie an. Ja, letzten Monat haben die E-Autos die Benziner sogar überholt und wenn man noch Hybride dazu nimmt, kann man drüber streiten, okay? Sehen wir hier eindeutig eine Trendumkehr, weg vom Verbrenner hin zum E-Auto. Ob das so bleibt, weiß ich nicht, also das kann ich jetzt euch auch nicht sagen, aber die Tendenz ist momentan relativ klar. So, und wenn wir jetzt auf die Zahl der Heizungsverkäufe schauen, dann sieht's dort sogar noch deutlicher aus. 2025 haben Wärmepumpen die Gasheizungen bei den Neuverkäufen offiziell überholt. 48-45%. Der König ist hier also geschlagen worden. Also die Tendenz ist momentan ganz klar Richtung Wärmepumpe und E-Auto. Und wir wissen natürlich nicht, ob die Entwicklung so weitergeht. Ich lasse mich auf solche Spekulationen auch gar nicht ein. Das weiß niemand. Wichtig ist aber, dass es dauern wird, bis das Ganze in der Bestandsgesamtzahl von Autos und Heizungen ankommt, einfach weil die Dinger so lange verwendet werden. So, und wer jetzt hier von die Energiewende dreht sich im Kreis spricht, weiß vermutlich auch nicht, was ein System erster Ordnung mit großem Verzögerungsglied ist. Aber okay, muss man auch nicht wissen, aber dass die Gäste hier manchmal nicht so gut informiert sind, ist auch okay. Aber genau hier sollte eigentlich der Moderator einspringen oder ein geladener Experte, der vielleicht wirklich weiß, wovon er redet. Also sowas fehlt mir da irgendwie. Warum macht man das hier nicht? Okay, aber es geht leider noch weiter. Ich habe ja noch Fehler 2. Ursache und Wirkung nennen wir den. So, Frau Löhr sagt ja sinngemäß, die Energiewende dreht sich im Kreis und kommt nicht vorwärts. Sagen wir mal so. Ja, ich würde zustimmen, die Energiewende könnte durchaus weiter sein heute. Auf jeden Fall, da würde ich total zustimmen. Also ganz viele Sachen, die könnten echt ein bisschen besser laufen. Aber liebe Frau Löhr, Haben Sie eigentlich mal einen Blick nach rechts gewagt? Da sitzt so ein Typ neben Ihnen, so ein bisschen untersetzt. Sollte man eigentlich kennen, ja? Die, weiß nicht.
Bekommt er eine bestimmte Einspeisevergütung? Die fing mal sehr hoch an, die wurde im Laufe der Jahre immer weiter abgeschmolzen. Auch Herr Altmaier hat in seiner Zeit als Umweltminister da einige Reformen gemacht.
Nochmal die Frage, haben wir das gerade wirklich gehört? Eine Wirtschaftsjournalistin, ja? Also wirklich eine gestandene. Sitzt direkt neben Peter Altmaier. Quasi dem Architekten der deutschen Energiewendebremse, ja? Der Altmaier-Delle. Und hakt nicht nach, was seine Reformen eigentlich angerichtet haben, dann schaut euch das mal an. Das ist kein Chart, das ist ein Tatort. Hier seht ihr den PV-Zubau der letzten 15 Jahre und hier zwischen 2013 und 2017 seht ihr, dass der plötzlich massiv eingebrochen ist. In dieser Schlucht liegt die deutsche Solarindustrie. Zehntausende Jobs, zig Firmen einfach wegradiert. Und das ist die berühmte Altmaier-Delle. Und ich denke, die brauchen wir euch auch nicht groß zu erklären. Ihr wisst, was da los war. Falls nicht, unsere Kollegen von Simplicissimus haben das mal ziemlich gut aufgearbeitet. Schaut gerne rein. So, und jetzt die fette Frage. Wie reagiert Frau Löhr hier? Die Frau ist ja keine Praktikantin. Das ist eine seit über einem Jahrzehnt ist sie Wirtschaftsjournalistin, ja? Die hat doch den Solarexodus live am Schreibtisch miterlebt. Da sollte man doch meinen, dass sie den Finger jetzt mal so richtig tief in die Wunde reinlegt, den Blick leicht nach rechts dreht und den Altmaier dann mal fragt, was war denn da los, Mann? Nö, Fehlanzeige. Also warum stellst du hier keine kritischen Fragen? Ich vermute, dass das gar nicht gewollt war und dass er auch nicht gekommen wäre, hätten sie das getan. Also es kann gut sein, dass es vorher abgesprochen wurde. Fairerweise, das ist eine Vermutung von mir, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich den Punkt ziemlich auffällig. Lanz setzt aber noch einen drauf. Er schaut in die Runde und haut den Satz raus, der in keinem Stammtischgespräch fehlen darf.
Stattdessen haben wir die höchsten Strompreise mit auf der Welt.
Das ist faktisch so unpräzise, dass es schon fast als Desinformation durchgeht, denn darin stecken gleich mehrere fundamentale Denkfehler. Und dazu haben wir jetzt jemanden eingeladen, der sich wirklich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, außer mit den harten Daten aus der Energiewirtschaft. Und zwar Leonhard Gandhi vom Fraunhofer ISE. Leonhard, ist es überhaupt zulässig, diese Aussage so pauschal zu treffen?
Hier muss man ganz klar differenzieren, von was man spricht. Richtig ist, dass Deutschland, was die Haushaltsendkundenstrompreise angeht, sehr teuer ist. Das sieht ganz anders aus bei Industriestrompreisen, wo Deutschland eher im mittleren Bereich in Europa liegt. Bei den Haushaltsstrompreisen ist halt sehr wichtig zu beachten, dass hier die Kaufkraft eine entscheidende Rolle spielen muss. Das heißt, ein rein nominaler Vergleich zwischen Ländern ist in aller Regel nicht zielführend, sondern es müsste eigentlich immer die Kaufkraft berücksichtigt werden und dann liegt Deutschland auch nicht mehr ganz am teuren Ende.
Ja, und es gibt auch noch einen weiteren fatalen Denkfehler, und zwar Haushaltsstrompreise sind international ja kaum vergleichbar, aber das erklärt uns hier auch nochmal Leonhard.
Beim internationalen Vergleich muss zudem beachtet werden, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern es wird zwar das gleiche Gut geliefert, aber unter unterschiedlichen Bedingungen. In Deutschland sind die Standard-Haushaltanschlüsse mit einer sehr hohen Leistung, die zur Verfügung gestellt wird. Das ist in anderen Ländern teilweise ganz anders. Da ist nur ein Drittel bis zum Viertel der Leistung dann verfügbar. Und hier ist es natürlich schwierig, die Kosten dann zu vergleichen. Und ein weiterer Punkt ist, dass in Deutschland wir eine sehr, sehr hohe Versorgungssicherheit haben. Es gibt einen Index, der weltweit die Versorgungssicherheit vergleicht, der sogenannte SAIDI-Index, und der ist in Deutschland am geringsten. Das heißt, wir haben erwartbar die geringsten Ausfallzeiten, was die Versorgung angeht. Und das muss sich natürlich auch in den Kosten widerspiegeln.
So, und zusammengefasst heißt das jetzt einfach, wenn der Magus hier, ja, wenn er sagt, Deutschland habe mit die höchsten Strompreise, dann ist das ein extrem unterkomplexer Vergleich aus der scheiß Bild-Zeitung. Ja, sind wir mal ehrlich, das sind die Informationen, ich glaube, da hat er sie her. So, und der geht komplett an der Realität vorbei. Aber hey, warum sich mit unterschiedlichen Strompreisen und Kaufkraft und so beschäftigen, wenn wir auch einfach, wir sind die teuersten, in die Kamera rufen können. Ja, macht einfach irgendwie mehr Bock und zieht auch besser wahrscheinlich. Ist ja auch im Prinzip okay, aber das würde ich doch im Öffentlich-Rechtlichen nicht erwarten. So, und Fakten und Differenzierung brauchen wir nicht, ja? Quatsch. Ist Unsinn. Aber wartet mal ab, bis ihr die Antwort vom ZDF, mit denen wir uns da gerade auseinandersetzen, seht. Also ihr werdet es nicht glauben. Also das ist echter Hammer. Also egal, kommt bald. So, es ist aber genau der Mangel an Tiefe, der diese Debatte so krass vergiftet. Ja, und ein kompliziertes wirtschaftliches Thema wird praktisch auf einen falschen, aber griffigen Satz reduziert. Und am Ende sitzen hier eine Wirtschaftsjournalistin, ein ehemaliger Umweltminister bei Markus Lanz und nicken gemeinsam die populistische Pointe ab, während die echte Analyse draußen vor der Tür bleibt. So, wir haben nicht nur eine Programmbeschwerde eingereicht, wir haben das ZDF und die Lanz-Redaktion auch direkt angeschrieben. Nach Quellen gefragt, nach einer Einordnung. Warum bereitet sich der Moderator hier offensichtlich nicht ordentlich vor? Der hat doch auch eine fette Redaktion im Background. Warum darf sowas hier einfach stehen bleiben? Interessiert euch der gesellschaftliche Schaden, den ihr da anrichtet, einfach überhaupt nicht? Habt ihr da jeglichen Kontakt zur Realität verloren? Was ist denn da los? Und die Antwort, wir haben sie gelesen, wirklich mehrfach. Und jedes Mal gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Aber ich glaube, das war ernst gemeint, ja. So, und deshalb, sobald das durch ist, denn wir diskutieren noch mit denen, ja, veröffentlichen wir alles. Ungeschönt, also denkt ans Abo, das wird bald kommen und das ist echt krass. Also ich, keine Ahnung, ihr merkt schon, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Und bevor das jetzt jemand falsch versteht, ja, das ist jetzt kein totales Bashing gegen den Öffentlich-Rechtlichen an sich. Wir arbeiten sogar gerne mit dem Öffentlich-Rechtlichen zusammen. Und es gibt sehr gute Redaktionen dort. Zum Beispiel gerade arbeite ich mit dem NDR zusammen und das macht auch total Bock und das mache ich auch super gerne. Aber diese Talkshows, die sind in meinen Augen ein echtes Problem. Wenn dort wissenschaftlich nicht haltbare Aussagen stehen bleiben vor einem Millionenpublikum, dann bleibt das doch nicht folgenlos. Dann sitzen Leute zu Hause und denken, hey, das stimmt so. Und was daraus entsteht, das wisst ihr selbst, ja. Und genau das nervt viele von euch, ja. Und deswegen kamen die ganzen Mails bei uns an, die Kommentare und auch die 6000 Likes hier von unserem Community-Post. Denn das ist kein Zufall, das ist Frust. Und deswegen werden wir so lange an deren Hacken kleben, bis sich da was ändert. Denn das kann man einfach so nicht stehen lassen.